Bugünkü konuğumuz sevgili şeyhimiz Şeyh Nazım El Kıbrisi Hazretlerinin vekillerinden Şeyh Hasan Dayık. Şeyh Hasan Dayık Alman vatandaşı ve Almanya'nın Kal şehrinde dünyanın dört bir yanından gelen dinleyicilerine zikir ve sohbetler veriyor. Birlikte Şeyh Hasan Dayık'a sorularımızı yöneltelim. Ja, vorerst möchte ich mich herzlich dafür bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese Reportage. Und ich möchte Ihnen einige Fragen dazu stellen, was unsere Zuschauer gerne hören möchten. Sie haben Cello gespielt und komponieren auch Musik.
Das war vor allen Dingen früher. Ja, ich habe Musik studiert, ja, Cello studiert. Und dann haben mich die Wege während meines Studiums nach Indien geführt. Und dort habe ich einen ganz anderen Ansatz von Musik machen kennengelernt. Ja? Weil die Inder in der Raga-Musik haben einen Ansatz von spiritueller Musik, ja, rein spiritueller Musik. Und das ist, hat meinem Herzen sehr entsprochen. Und ich habe da ein Land und Leute kennengelernt, die mich dann und auch gerade die Musik und das Spirituelle daran hat mich so fasziniert, dass ich, als ich dann zurückkam nach einem halben Jahr, dann mein klassisches Studium abgebrochen habe und habe dann als Komponist gearbeitet in einem Avantgarde-Theater, habe ich die Musik für die Stücke komponiert und so weiter und habe dann eine Weile da gearbeitet und bin dann auf der Suche nach spiritueller Musik oder überhaupt nach Spiritualität, kann man sagen, was in meinem Herzen immer die Frage da war, bin ich dann irgendwann auf Sufismus gestoßen.
Wie war Ihre Einstellung zum Islam, bevor Sie zum Islam konvertiert sind?
Sie war, ich wusste nichts über Islam. Ich wusste gar nichts über Islam und ich hatte eine, es war für mich was ganz Fremdes und ich wäre, als ich auf der Suche nach der Spiritualität war, wäre ich eigentlich normalerweise nicht drauf gekommen, Muslim zu werden. Wenn einer gesagt hätte, du wirst mal Muslim werden nach deiner Suche, dann hätte ich gesagt, du spinnst. Hatte ich gar nichts mit zu tun, mit Islam oder mit einer Religion überhaupt. Ich hatte einen Freund, der mich dann darauf brachte, aus Österreich, der mich darauf brachte, auf den Eingottglauben wieder hinwies. So, wir haben mehr so indisch, so yogamäßig hin, so in dieser Richtung geguckt, Spiritualität und so, aber der hat mich auf den Eingottglauben wieder hingewiesen.
In welche Zeiten waren das?
Das war 1969 ungefähr. Und dann, mit dem hatte ich Kontakt und dann später habe ich dann festgestellt, dass er einen Sufi-Meister hatte, einen Muslim-Sufi-Meister, einen afghanischen, Omar Ali Shah, in London. Und dass er diesem folgte. Und dann sind wir zwei Jahre später, meine Frau und ich, auch in diesen Orden initiiert worden, in den Sufi-Orden. Da ging es noch nicht so sehr um Islam, es ging einfach erstmal nur um das Innere vom Islam, um Übungen. Wir haben Zikr gemacht, das heißt, wir haben bestimmte Mantren wie La ilaha illallah wiederholt, ja, jeden Tag zu einer bestimmten Zeit. Und so Übungen, Konzentrationsübungen in dieser Richtung gemacht und wir haben Bücher über, also meistens so Sufi-Geschichten über die Heiligen, ja, über die Heiligen, ja, waren ja alle Muslime, das ist uns dann aufgefallen, dass die Muslime waren und dass auch immer irgendwie Islam drin vorkam und auch Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam immer drin vor und der Koran und so und dann haben wir irgendwann mal, hat dann unser Freund, der Österreicher, der hat dann als erster ist er nach England gegangen und hat Übersetzungen geholt. Damals gab es noch nicht sehr viel auf Deutsch.
Was war der Beweggrund, sich mit Islam zu befassen?
Das war eben dieser Grund, die Hadithe vom Propheten Mohammed, dass wir kennengelernt haben über sein Leben und dass wir festgestellt haben, dass das lückenlose Berichte sind, dass die praktisch wissenschaftlich nicht anzweifelbar sind, dass man über einen Propheten genau weiß, wie er aussah, ja, wie groß er war, wie breit seine Schultern waren, wie sein Gesicht, wie die Schönheit seines Gesichtes, sein Lächeln, seine Augen, seine Zähne, alles wusste man ganz genau. Und zwar unanzweifelbar und wasserdicht sozusagen, wissenschaftlich erwiesen. Und dann haben wir die Erkenntnis irgendwann bekommen, dass der Sufismus, was wir vorher gelernt haben bei dem Meister, eigentlich nur ein Teil vom Islam ist. Also dass der Islam hat zwei Teile, kann man sagen. Das nennt sich Tasawuf in der Fachsprache, Tasawuf und Scharia. einmal die Gesetze, die Gebote und Verbote, die Gott, der Schöpfer, in jeder Religion herabgesandt hat, damit der Mensch weiß, wie er sich benehmen soll und was ihm schadet und was ihm nicht schadet, ihm und seinen Nächsten. Ja, das ist Scharia, sagen wir, das ist eben Gottes Gesetz und das in jeder Religion gibt.
Was haben Sie gefühlt, als Sie das erste Mal Koran gelesen haben?
Bismillahirrahmanirrahim. Also ich muss ehrlich sagen, das erste Mal, als ich damit in Kontakt kam mit dem Heiligen Buch, war ja auf Englisch als eine Übersetzung und es war zu hoch für mich. Es hat mich nicht so berührt, wie gesagt, die Hadithe vom Propheten, diese Erzählung vom Propheten, wo ich mir bildlich was vorstellen konnte, wie das Leben einfach wahnsinnig interessant war, wie der Prophet gelebt hat und was er gesagt hat, was er getan hat. Und zwar in jedem Lebensbereich, Tag und Nacht, Krieg, Frieden, zu Hause oder unterwegs, auf Reisen und so weiter. Das war eigentlich das, was mich dann wirklich berührt hat und überzeugt hat. Als ich den Koran dann gehört habe und auch später gelernt habe, ich war 5 Jahre in Syrien dann und habe dann da auch Koran gelernt, etwas, Arabisch und Koran. Das Gefühl ist eigentlich, war auch, dass es einen beruhigt. Ja? Wenn man also den Koran hört, ohne, muss man ihn gar nicht verstehen, einfach die Klänge.
Welche Haltung hatten Sie zu der Dreifaltigkeit, bevor Sie zum Islam konvertiert sind und noch Christ waren?
Ich hatte mich mit Christentum schon lange nicht mehr auseinandergesetzt so sehr. Aber was die Dreifaltigkeit betrifft, konnte ich nicht nachvollziehen. Das konnte man nur nachbeten oder nachplappern, aber man hat es nie verstanden. Ich habe auch nie einen kennengelernt, muss ich ehrlich sagen, der mir das richtig erklärt hat, letztendlich, was das bedeutet. Das war auch eine große Erleichterung. Es war einer der Punkte, dass man im Islam eben die Religion wunderbar klar ist. Ja, sie ist sehr schön, sehr stark und sehr klar. Gerade aus dieser Klarheit heraus hat der Islam auch die Schönheit. Ja, wie es eben in dieser kleinen Sure dann heißt, die ja ein Drittel des ganzen Koran ausmacht, ja, diese Suratul Ikhlas, das ist die Sure der Aufrichtigkeit, das ist auch ein toller Name, das ist die Sure der Aufrichtigkeit. Das heißt, Bismillahirrahmanirrahim, Qul hu Allahu Ahad, ja, sprich, er ist Allah, der Eine, er Einer, Ahad, Allahu Samad, und er ist ewig. Samad heißt ewig oder unabhängig von allem. Er ist unabhängig von allem, alles andere ist von ihm abhängig. Ist der Schöpfer, der Eine, ja, der eine Gott. Lam Yalid wa Lam Yulad, er gebiert nicht, ja, es kommt nicht, dass er etwas gebären muss, und er ward auch nicht geboren. Ja, er ist unabhängig davon. Er ist völlig aus, nicht in diesem Schöpferprozess, ist er gar nicht involviert. Und dann kommt die letzte Zeile in dieser wunderbaren Sure, Walam yakullahu kufuwan ahad.
Was war der erste Gedanke, der Ihnen kam, als Sie im Koran zum ersten Mal gelesen haben, dass Jesus a.s. nicht Gott, sondern ein Prophet ist und gar nicht gestorben ist?
Als ich das zum ersten Mal hörte vom Heiligen Koran, da steht es ja auch so, habe ich das einfach angenommen. Ja, ich habe es einfach angenommen und ich habe es soweit versucht nachzuvollziehen, wie ich es nachzuvollziehen habe. Ja, Islam, Religion ist eine Annahme. Ja, es kommt nicht so drauf an, was Sie jetzt oder was derjenige jetzt dazu sagt, dazu denkt oder so. Das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist das anzunehmen, ja, dass man das, Islam heißt annehmen. Man sagt auch auf Englisch to accept Islam, ja, to embrace Islam, to accept Islam. Das ist ein schönes Wort. Islam umarmen, der Islam umarmt dich, du gibst dich hin. Ja, und man nimmt erstmal an. Ja, das ist natürlich sehr unpopulär heutzutage, wo alles eigentlich in der Gesellschaft hier darauf zielt, dass man selber jemand ist, dass man selber powerful ist, dass man selber Superman ist, dass man selber alles weiß, alles ausdiskutiert, alles macht und seine Meinung hat. Eine Meinung ist also das alle, wenn du keine Meinung hast heutzutage, dann bist du ein Nichts. Ja, du musst eine Meinung haben. Ich habe keine Meinung. Meine Meinung zählt nicht. Der Wahrheit gegenüber gibt es keine Meinung. Was willst du für eine Meinung haben? Hat Allah uns gefragt, dass er das erschaffen hat? Oder hat er den Einzelnen gefragt, wann willst du geboren werden, wann willst du sterben? Nee, ihr alle Wissenschaftler, ihr werdet alle sterben. Und zwar, wenn er es bestimmt. Ja, da werdet ihr gar nichts mehr haben, nichts mehr. Ja, von eurem Wissen, von euren materiellen Gütern werdet ihr nichts mitnehmen. Ihr werdet nackt aus dieser Welt gehen, so wie ihr gekommen seid. Und bescheiden werdet ihr dann zum Schluss wieder werden. Ja, das Monster-Ego wird geschrumpft sein, ja, und die Illusionen werden zerplatzen und die Wahrheit ist einfach da. Die Wahrheit fragt nicht, glaubst du daran oder glaubst du nicht. Wenn du nicht dran glaubst, geht's dir nicht gut. Dann bist du nicht glücklich und dann hast du dein Leben verpasst. Und wenn du daran glaubst, wirst du glücklich und glückselig sogar und du bekommst die Ewigkeit, ja, ewiges Leben. Deswegen sind wir geboren. Wir sind nicht geboren worden wegen so einer irgendeiner kleinen Sache, hier ein kleines Leben zu erledigen. Wir sind geboren für was Großes. Allah ist was Großes, Gott ist was Großes, nichts Kleines. Und der Mensch ist das Größte in seiner Schöpfung. Die größte Kategorie von seiner Schöpfung ist der Mensch. Er ist der Khalifatullah, der Stellvertreter. Er soll Gottes Herrlichkeit repräsentiert.
Was denken Sie über die Dreifaltigkeit, die es in der Bibel geschrieben ist?
Also wie gesagt, diese Dreifaltigkeit ist halt so gemacht worden. Jesus selbst hat es nicht so gesagt. Es gibt bestimmte Übersetzungen, die auch verfälscht worden sind. Fakt ist, geschichtlicher Fakt ist, dass diese Dreifaltigkeit und auch diese Gottessohnschaft, diese ausdrückliche Gottessohnschaft, die und einzige Gottessohnschaft von Jesus eben, der dann Gott selber war, ja, ist auch nicht Gottes Sohn, er ist dann Gott selber, also die widersprechen sich auch dauernd, ja. Ein Gott, der auf Toilette geht zum Beispiel, ein Gott, der isst und trinkt, ein Gott, der, ja, menschlichen schwachen Körper hat, ja, das soll alles ein Gott sein, ja. Das ist dann gleichzeitig Gott. Also das kann ja nicht sein, der da ans Kreuz genagelt wird und dann zu seinem Vater sagt, warum hast du mich verlassen? Zum Gott. Das sind alles so Sachen, die passen einfach nicht zusammen. Und aus Machtgründen, das weiß man in der Geschichte einfach, da muss man einfach die Augen öffnen, muss man einfach mal ehrlich sein und annehmen, haben sie 300 Jahre nach Christus im Konzil von Nikea erstmal dogmatisch festgestellt, okay, er ist Gottes Sohn und Gott selbst. So, das gilt ab heute für alle Christen. Ostkirche, Westkirche wollte sich verbinden, die brauchten mehr Macht, damit sie über die griechischen Götter rüber konnten, Apollo, Mapollo, die da alle noch waren. Ja, und dann haben sie das so gemacht. Und seitdem ist das. Und den anderen, die guten Christen, die nicht daran geglaubt haben, die wurden verfolgt. Die wurden verfolgt und getötet bis aufs Blut. Arianer, die nach Spanien, dann erst nach Ägypten, dann nach Spanien geflohen sind, die dann später den Islam locker angenommen haben, weil das gar kein Widerspruch war. Das war überhaupt kein Widerspruch. Ja. Islam ist nicht eine Gegenreligion, ist eine Religion, die das Christentum vervollkommnet. Ist eine Vervollkommnung. Wenn man mich fragt, ob ich meine, viele sagen, warum hast du deine Religion gewechselt? Sag ich, habe sie nicht gewechselt. Ich brauche nichts wechseln. Religion kann man nicht wechseln. Ja. Du kannst auch Gott nicht wechseln. Ja, du kannst es vervollkommnen. Du musst dich vervollkommnen. Und wenn du diese Nachricht hörst, dann musst du die annehmen. Wenn du nicht annimmst, dann bist du ein Tier freiwillig. Ein Tier ist besser. Ein Tier ist besser. Ein Falke, der von der Natur her totes Tier frisst, was er eben findet in den Bergen und dort, ja, ein Falke, der vom Sultan gefangen wird oder von den Dienern des Sultans gefangen wird, schließlich auf dem Arm des Sultans sitzt und ein ehrenvoller Jagdfalke wirkt, wenn du zu dem Falken sagst, pass auf, geh mal wieder zurück zu deinem alten Leben, wo du das tote Getier suchst und frisst, nicht mehr auf dem Königsarm, dann sagt er, nee, auf keinen Fall. Der sagt doch nicht, ich gehe wieder zurück in ins alte Bewusstsein. Nee. Ja? Wir sind auf dem Weg, aufzuwachen, ja. Ja, wir sind auf dem Weg und der Islam ist die perfekte Religion.
Allah befiehlt, ein Bündnis, dass Muslime ein Bündnis schließen sollen, sich nicht zu trennen. Was glauben Sie, was man tun muss, damit eine islamische Union schnellstens gegründet werden kann?
Ja, das ist der Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, ja, im Koran, wo er sagt, haltet fest am Seite Allahs, ja, zusammen. Seid zusammen, nicht getrennt, weil die Oma ist eins, ein Körper. Wenn ein Teil krank ist, dann ist der ganze Körper krank oder leidet der ganze Körper sozusagen. Wenn man Zahnschmerzen hat, dann ist man unbrauchbar, obwohl es nur der Zahn ist. Mhm. Ja. Und das ist, was man tun muss. Man muss einfach auf die Gebote Allahs hören. Und es ist eine Pflicht für jeden Muslim, erstens einen Sultan sich zu wünschen. Ja, einen Sultan, als Oberhaupt, ja, was ja keiner mehr macht. Und das erste ist, äußerlich einen Sultan zu finden, ja, der wieder die Umma führt, der die Fahne des Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Hand hält. Und zweitens beginnt das Ganze mit jedem Einzelnen individuell, dass er den Sultan innen sucht, nämlich seinen Meister. Ja, den Sultan sozusagen. Den Meister als Sultan. Ja, nicht zu sagen, was ist meine Meinung, sondern einen Heiligen, einen Aulia, heilig sagt man in Deutschland oder im Westen. Im islamischen Sprachgebrauch sagt man Waliullah, Aulia Kiram. Ja, die Gottesfreunde. Eine gute Übersetzung ist Gottesfreunde oder Gott nahestehende. So einen Menschen muss man finden, damit man nicht Gefahr läuft, von seinem eigenen Ego sich betrogen zu werden, ja, damit man das ausführen kann, damit man tatsächlich sich hingeben kann einem Sultan innen und außen. Nur so gibt's eine Union. Ja, es gibt nur Frieden, wenn du genauso die Frage nach Frieden. Ja, wie kriegen wir Frieden? Ja, es ist ja auch praktisch die gleiche Frage. Wie sind wir friedlich miteinander? Wenn wir Union gibt's nur, wenn wir friedlich sind miteinander. Wenn wir uns streiten, haben wir eben keine Union. Wenn wir friedlich sind, können wir eine Union machen. Und Frieden gibt's nur nicht durch Demonstrationen, indem ich demonstrieren gehe, sondern Frieden gibt's zuerst, wenn ich Frieden in meinem Herzen gemacht habe. Das ist die stärkste Demonstration ist, wenn ich schaffe, in meinem Herzen erstmal Frieden herzustellen. Dann brauche ich auch nicht mehr demonstrieren, das demonstriert sich von alleine sozusagen. Ja. Das ist der Frieden, der erstmal hergestellt werden, der geistige Frieden im Herzen, den muss jeder suchen. Ja. Und parallel dazu muss man einen Meister haben, um da überhaupt hinzukommen und eben auch noch äußerlich für alle einen Sultan suchen.